Mir ist dann aufgefallen, dass sich die Leiche ganz anders anfühlt, natürlich wie ein lebender Mensch. Und da habe ich das erste Mal so richtig gespürt, dass das was ganz anderes ist. Das war dann besonders schwer, auch wenn man sieht, wie so ein Baby auf dem Sektionstisch dann liegt, wie eine Puppe. Während man so einen Fall bearbeitet, ist tatsächlich die Arbeit im Vordergrund. Und man denkt über das Schicksal von den Menschen in dieser Phase jetzt nicht nach. Wie gehe ich mit dem um? Wann stelle ich die richtigen oder wichtigen Fragen?
Mordsgespräche, der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche. Mein Name ist Silke Albrecht.
Und ich bin Desiree Schneider. Wir sprechen ja bei Mordsgespräche ja normalerweise in jeder Folge über einen wahren Kriminalfall aus Unterfranken. Das machen wir auch weiterhin, aber heute haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar sprechen wir heute mit einem Mann, der in seiner beruflichen Laufbahn so viele Kriminalfälle hautnah miterlebt hat, wie wahrscheinlich kaum ein anderer.
Bei uns ist Karl Erhardt, ehemaliger Mordermittler beim Mordkommissariat K1 in Würzburg. 67 Jahre alt und seit 6 Jahren im Ruhestand. Hallo, Herr Erhardt, schön, dass Sie da sind.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Sie haben über 20 Jahre als Mordermittler gearbeitet und waren auch an einigen Fällen beteiligt, die wir hier im Podcast schon besprochen haben. Unter anderem zum Beispiel bei dem Fall, in dem ein Mann seinen Bruder getötet hat. Das war in Dettelbach und danach hat er ihn im Weinfass versteckt. Das war unsere Folge 18. Dann gab es auch noch den sogenannten Schubkarrenmörder. Das war Folge 2 bei uns. Sie haben in Ihrer Karriere hunderte Verbrechen aufgeklärt, darunter auch viele Tötungsdelikte. Gibt es den perfekten Mord?
Der perfekte Mord ist so dahingesagt, sage ich jetzt mal. Es gibt Mordfälle, die nicht geklärt werden können. Ob das dann perfekt war oder nicht, ist eine andere Frage. Sicherlich ist es sehr schwer, manche Morde aufzuklären, wenn man zunächst überhaupt keine oder nur sehr wenige Anhaltspunkte hat. Also in meiner Zeit in der Mordkommission, wenn ich das jetzt so resümiere, waren ein oder zwei Fälle, die nicht aufgeklärt werden konnten. Zum Beispiel die Mutter von 4 Kindern in Burgsinn, die verschwunden ist, wo man davon ausgehen musste, dass sie ermordet wurde. Das konnte bis heute leider nicht geklärt werden.
Auch weil es keine Leiche gab wahrscheinlich.
Ganz genau, ja. Das wurde nie gefunden. Es gab Verdachtsmomente gegen den einen oder anderen, aber es war dann unterm Strich nicht nachweisbar.
Das heißt, wenn man den perfekten Mord begehen muss, dann müsste man die Leiche verschwinden lassen, sodass sie nie gefunden wird.
Selbst dann ist es nicht sicher, dass es nicht geklärt wird. Es ist so, dass ein Täter in der Regel Spuren hinterlässt. Oder wenn ein Mensch umgebracht wird, bleiben auch irgendwo Spuren, wo man dann daraus schließen kann, zum Beispiel aufgrund von hohem Blutverlust des Opfers, dass hier jemand getötet worden sein muss. Hatte ich einen Fall, wo eben auch eine Frau ermordet wurde, wo der Täter schon dabei war, die Leiche zu beseitigen. Wenn wir da 1-2 Tage später kommen wären, wäre die Leiche weg gewesen, aber anhand der Spuren hätte man nachvollziehen können, dass hier ein Mensch umgebracht wurde.
Wie läuft denn so eine Mordermittlung normalerweise ab? Also mit welchen Schritten fängt man an? Was steht am Anfang? Wie geht es dann weiter?
Zunächst ist es so, dass man verständigt wird. Entweder während der Dienstzeit oder nach der Dienstzeit. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, es ist nach der Dienstzeit, oft war es ja auch des Nachts, dass man angerufen wurde und man fährt dann zur Dienststelle und bekommt erste Informationen. Bei der Auffindung von der Leiche fahren da sofort Kollegen hin, die ersten Feststellungen treffen und die teilen das einem dann mit. Das Erste ist dann, dass man an den Tatort fährt und sich ein Bild von der Situation macht, von der Leiche. Von der Umgebung der Leiche, ist es außerhalb eines Hauses, ist es sicher anders, als wenn es in einem Wohnhaus die Tat stattfand. Und wichtig ist jedenfalls, dass man den Tatort gründlich betrachtet, zusammen mit der Spurensicherung, die ja dann auch dazu kommt, und mit der Rechtsmedizin, die bei Tötungsdelikten auch immer sofort vor Ort kommt.
Was sind so die ersten Zeugen, die befragt werden meistens, oder wo findet man die?
Ja gut, auch das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass eigentlich zunächst gar keine Zeugen da sind, lediglich eine Person, die die Leiche aufgefunden hat. Diese Person wird natürlich intensiv befragt, und sollten Zeugen da sein aus der Nachbarschaft, zum Beispiel, die irgendwas im tatrelevanten Zeitraum gehört haben, dann werden die natürlich auch sofort dann von mir oder von anderen Kollegen aus der Mordkommission vernommen.
Und was ist, was wäre eine Möglichkeit, wenn man nicht weiterkommt in der Ermittlung? Also man hat gefühlt alle Spuren verfolgt, hat alle Zeugen befragt und man steht an einem toten Punkt. Wie findet man neue Ideen, was man jetzt noch machen könnte?
Ja, es ist so, dass man sich natürlich von Anfang an Gedanken macht, welcher Personenkreis kommt für die Tat in Frage. Der wird als erstes überprüft, und aus der Überprüfung von vielen Personen erlangt man immer wieder neue Erkenntnisse. Nach einer gewissen Zeit ist es schon so, und jetzt in der Sonderkommission, wenn man 3-4 Wochen lang nicht auf den Täter gestoßen ist, dass man da so ein Tief hat. Aber ich habe es eigentlich immer so erlebt, dass man neue Ansatzpunkte gefunden hat. Sei es durch eine Auswertung von der DNA, die nach einer gewissen Zeit dann noch gekommen ist, oder dass die Absuche vom Tatort noch neue Erkenntnisse gebracht hat. Ich kann mich erinnern an einen Mordfall, wo die Spurensicherer circa 3-4 Wochen am Tatort waren, jeden Tag. Und dann, dass das eigentliche Tatwerkzeug vielleicht nach 3 Wochen erst gefunden wurde, wo natürlich entsprechende Spuren dann auch dran waren. Also okay. Ich sage mal so, man darf nie aufgeben. Aber es kann natürlich sein, dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo alles durchermittelt wurde.
Würden Sie sagen, wenn jetzt in einem Cold Case zum Beispiel nochmal ein Tatort untersucht werden würde, macht es da noch Sinn, nach einem Tatwerkzeug zu suchen oder nach irgendwelchen Spuren zu suchen?
Es macht immer Sinn, nach einem Tatwerkzeug oder nach Spuren zu suchen. Beim Cold Case Fall ist es natürlich schwieriger, aufgrund des Zeitraums, der dazwischen liegt. Ich selbst habe auch einen Cold Case Fall überarbeitet, oder ich habe mir noch einmal angesehen, und da kam dann auch aus USA von einem möglichen Tatverdächtigen ein Hinweis auf die Tatwaffe. Ich sage mal, 25 Jahre nach der Tat war das dann schon. Aber die Absuche hat dann auch nichts ergeben, weil in der Zwischenzeit auch die Umgebung dort baulich verändert war. Ist schon schwierig nach langer Zeit, dass man da noch ein Tatwerkzeug findet, aber nicht ausgeschlossen natürlich.
Ab wann genau fängt denn Ihre Arbeit dann an so einem Fall an? Also es gibt ja vielleicht am Anfang noch nicht immer gleich eine Leiche. Ab wann beginnt denn dann die Arbeit der Mordkommission?
Die Arbeit der Mordkommission beginnt sofort mit dem Zeitpunkt der ersten Meldung. Es war dann immer so, dass wir je nach Lage möglichst versucht haben, alle Kollegen der Mordkommission zusammenzurufen und der Sachbearbeiter zumindest und noch ein zweiter Kollege haben sich dann zum Tatort begeben mit der Rechtsmedizin, mit den Spurensicherern, und dann eben festgestellt, wie die Person ums Leben gekommen ist, welches Tatwerkzeug möglicherweise verwendet wurde. Welche Hinweise gibt es auf mögliche Täter oder Tatverdächtige? Das ist so das Erste, was man macht. Im Anschluss dann möglichst zeitnah findet die Obduktion statt, wo man als Sachbearbeiter immer dabei war natürlich, weil durch die Rechtsmedizin erlangt man ja auch viele Erkenntnisse, die einem bei den Ermittlungen helfen. Zum Beispiel die Entfernung beim Schuss zum Beispiel, wie weit war der Täter entfernt? Wie ist der Schusswinkel gewesen? War es ein Rechtshänder, war es ein Linkshänder und so weiter? Also man bekommt da viele Erkenntnisse, die man auch selber bei der Obduktion meines Erachtens miterleben muss, weil man in Vernehmungen, die sich dann noch anschließen, ja eventuell Vorhalte machen kann oder machen muss. Und wenn man das nicht weiß aus einer Obduktion, geht es eben nicht. Und es ist anders ob man es selber erlebt oder ob man es nur auf dem Papier sieht. Im Fernsehen, die Kollegen, die kriegen immer einen Bericht in die Hand gedrückt. Das ist in der Realität natürlich anders.
Das heißt, Sie gehen auch selber dann zu der Obduktion hin und schauen sich die Leiche an und sprechen dann mit dem Mediziner?
Natürlich, ja. Also wir waren immer bei der Obduktion dabei. Und klar, wir hatten auch sehr engen Kontakt, heute sicher nicht anders, zu den Rechtsmedizinern. Auch hat man im Nachhinein Dinge besprochen, wenn irgendwelche Fragen bestanden. Das war immer sehr, sehr hilfreich. Ja. Der direkte Draht in Würzburg natürlich, dass wir die Rechtsmedizin haben und da konnte man mal den kurzen Weg nehmen und sich unterhalten, was sehr hilfreich war oft.
Sie sprechen jetzt von Kollegen. Heißt es, da waren keine Frauen dabei?
Damals war in der Mordkommission nur männliche Kollegen, aber das hatte sich so ergeben. Das war jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich oder sowas, sondern es war halt so. In den anderen Bereichen im K1 bei der Sitte und in der Abteilung Branddelikte waren auch Frauen als Ermittler.
Hat sich das über die Jahre jetzt irgendwie verändert?
Ich denke schon. Jetzt aktuell weiß ich es gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll, aber ich denke schon, dass sich das irgendwie angleicht.
Dass mehr Frauen einfach generell dabei sind in der Mordermittlung oder auch in den anderen Ermittlungsbereichen?
Genau, also insgesamt sind mehr Frauen mittlerweile bei der Kriminalpolizei und ich denke auch im K1 ist das der Fall.
Wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, wie so eine Mordermittlung abläuft. Ich kann mir vorstellen, dass man da mit sehr vielen Indizien, mit Zeugenaussagen und so weiter zu tun hat. Wie behält man denn da den Überblick? Also man kennt ja diese klassische Wand aus Krimis, wo dann rote Schnüre gespannt sind. Gibt es sie denn wirklich?
Rote Schnüre weiß ich jetzt nicht, aber die klassische Wand gibt es schon. Jeder Sachbearbeiter handhabt es etwas anders. Also ich habe mein Notizblock gehabt, wo ich mir am ersten Tag oder vom ersten Tag an Notizen gemacht habe, was das Opfer anbelangt, was ist das Umfeld des Opfers anbelangt, was die Tat an sich anbelangt. Und so hat man das strukturiert angegangen. Hat jeder seinen eigenen Weg, wie er das macht.
Haben Sie eigentlich schon als Kind davon geträumt, Mordermittler zu werden?
Nein, gar nicht. Ich wollte, glaube ich, Pfarrer werden, wie ich ganz klein war. Das habe ich aber dann relativ zügig verworfen. Und Polizei war eigentlich auch lange nicht so in meinem Blickfeld, dass ich das mal machen würde.
Aber als Sie zur Polizei gegangen sind, haben Sie erstmal an eine normale Polizistenlaufbahn gedacht oder haben Sie dann schon an die Kripo auch gedacht?
Ja, ich habe ja die Laufbahn im mittleren Dienst begonnen und da war ich eher abwartend, was so auf mich zukommt. Und war dann so, dass ich die erste Zeit auch bei der Uniform Dienst machte, insgesamt ja, knapp 10 Jahre. Und was mir auch gut gefallen hat, muss ich sagen, und was ich später auch gemerkt habe, dass das durchaus hilfreich war. Man kommt ja da auch in viele verschiedene Situationen, wo man immer anders reagieren muss. Das war sicher auch hilfreich. Und dass ich zur Kripo wollte, das hat sich dann an der Fachhochschule ergeben, dass ich mich dann zur Kripo beworben habe und war dann die erste Zeit bei der Kripo im Kriminaldauerdienst, die ersten Jahre, was für mich so der Einstieg auch dann war, später in die Mordkommission zu gehen.
Was heißt Dauerdienst?
Kriminaldauerdienst ist bei der Kriminalpolizei angesiedelt, ein Dienst, der rund um die Uhr geht, im Schichtdienst. Damals war es in 4 Schichten und man bearbeitet sehr viel Suizidfälle oder ungeklärte Todesfälle. Und wenn sich daraus ergibt, jetzt aus, sage ich mal, einem ungeklärten Todesfall oder auch beim Suizid, wo man Zweifel hat, ob das wirklich ein Suizid war oder eine Fremdeinwirkung sein könnte, dann wurde vom Kriminaldauerdienst die Mordkommission eingeschaltet. Ansonsten hat man das selber bearbeitet. Was für mich hochinteressant war und da ist auch so der Entschluss gereift, dass ich in die Mordkommission will.
Das heißt, mit der Laufbahn als Pfarrer ist es nichts geworden, aber mit der Kirche hatten Sie ja dann in Ihrer Laufbahn trotzdem noch zu tun.
Ja, Pfarrer wäre sicher für mich nicht das Richtige gewesen, das kann ich heute sagen. Es stimmt, ich hatte dann vor einigen Jahren, vielleicht 15 Jahre jetzt zurückliegend, den Auftrag, die Missbrauchsfälle im Bistum Würzburg zu bearbeiten, zumindest die damals bekannt wurden. Und das war für mich schon auch schockierend, was ich da so erfahren habe.
Sie sind dann wahrscheinlich auch sehr kirchennah aufgewachsen, kann ich mir vorstellen, wenn Sie diesen Wunsch, Pfarrer zu werden, hatten.
Das stimmt, ja. Mein Vater war sehr religiös, die Mutter schon auch, aber speziell mein Vater, der war katholisch auch erzogen, sehr religiös, was ich positiv empfand. Ich denke, er hat uns Kindern auch christliche Werte, nenne ich es jetzt mal, beigebracht. Und von daher war ich da auch positiv eingestellt. Und ich denke, mein Vater war so ein weltoffener Mensch, leider schon früh verstorben, der wäre mit dem, was jetzt so bekannt ist, entsetzt, wenn er das wüsste.
Hat sich Ihr Bild auch ein bisschen gewandelt von der Kirche durch Ihren Kontakt mit Missbrauchsbetroffenen?
Ich sage mal so, das war dann für mich das i-Tüpfelchen, aus der Kirche auszutreten. Ich hatte schon länger den Gedanken und das hat dann eben den Austritt von mir aus der Kirche ausgelöst.
Nochmal zurück zu Ihrer Karriere als Mordermittler. Welche Qualifikationen oder persönlichen Fähigkeiten braucht es denn, um in der Mordermittlung erfolgreich zu sein?
Also zunächst mal, ich habe es vorhin kurz angesprochen, war es aus meiner Sicht sehr hilfreich, die Leichensachbearbeitung im Kriminaldauerdienst, die Suizide zu bearbeiten, zu erkennen, war es ein Suizid, war möglicherweise Fremdeinwirkung im Spiel, da gibt es gewisse Dinge beim Erhängten, beim Schusstoten oder anderen Suizidarten, was dafür sprechen könnte, dass es doch Fremdeinwirkung war. Und da muss man sehr genau arbeiten, auch um das zu erkennen. Und man lernt dadurch und auch in Kontakt mit der Rechtsmedizin, wie die das sehen, wie das alles entstanden ist, die Verletzungen, sammelt man viel Erfahrungen, die einem später auch weiterhelfen bei der Bearbeitung von Mordfällen.
Gibt es denn irgendwelche Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, von denen Sie sagen würden, ist auf jeden Fall gut, wenn man das mit in den Dienst bringt?
Also ich sage mal so, ein großes Maß an Menschenkenntnis, glaube ich, gehört dazu, dass man einschätzen kann, wenn man mit jemandem spricht, dass man sich eine Meinung bildet und klar kann man auch falsch liegen, aber so im Großen, dass man eine gute Menschenkenntnis besitzt, das erachte ich für sehr wichtig und auch ein Gespür dafür, jetzt zum Beispiel in einer Vernehmung, wie gehe ich mit der Person, mit dem Beschuldigten oder eventuell auch mit dem Zeugen, wie gehe ich mit dem um, wann stelle ich die richtigen oder wichtigen Fragen? Und das muss man eben im Gefühl haben, wie man den Menschen einschätzt. Ich denke, meistens ist mir das ganz gut gelungen, aber man stößt auch an seine Grenzen, dass man denkt, okay, die Person ist von mir aus so weit, ein Geständnis abzulegen. Und plötzlich sagt die Person, stopp, jetzt sage ich gar nichts mehr. Und dann ist halt dann Schluss. Ne?
Und dann muss man sich auch zurückziehen.
Da muss man sich dann auch zumindest erstmal damit abfinden und es so akzeptieren.
Gibt es da bestimmte Techniken oder Strategien, wie man Leute zum Reden bringen kann?
Es gibt natürlich Vernehmungstechniken, Vernehmungstaktiken. Aber meiner Meinung nach ist Gespür und die Menschenkenntnis das Wichtigere. Über die Vernehmungstaktiken oder Techniken sage ich jetzt nichts, weil da will ich keine Tipps geben.
Welche Rolle spielt dann Bauchgefühl bei Ihrer Arbeit?
Bauchgefühl spielt auch eine große Rolle, aber man muss trotzdem die Fakten dabei immer im Kopf behalten. Also das Wichtige ist, die Sachbeweise die Aussagen, dass man das im Hintergrund immer hat und sich nicht nur natürlich durchs Bauchgefühl leiden lässt, das funktioniert nicht.
Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie in Ihrem Job eigentlich regelmäßig Leichen sehen, auch auf dem Obduziertisch. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das erste Mal eine Leiche gesehen haben und wie Sie sich dabei gefühlt haben?
Die erste Leiche im Dienst kann ich mir noch sehr genau daran erinnern. Das war ein Suizid von einem alten Mann in Kitzingen. Der ist bei sommerlichen Temperaturen in Main gesprungen und wurde von Passanten auch sofort wieder herausgezogen. Also er war nicht lange im Wasser, aber war dann doch tot. Also es war jetzt keine Leiche, wo man jetzt, sagen wir mal, erschreckt. Aber ich erinnere mich dran, es ist ja so, dass man bei der Leichensachbearbeitung die Leiche in der Regel, wenn es auch jetzt die Örtlichkeit hergibt, auszieht, nach Verletzungen oder irgendwelchen Einwirkungen absucht.
Schon vor Ort?
Wenn es machbar ist, ja, vor Ort. Mir ist dann aufgefallen, dass sich die Leiche ganz anders anfühlt, natürlich wie ein lebender Mensch. Und da habe ich das erste Mal so richtig gespürt, dass das was ganz anderes ist. Und ja, es war ein besonderer Fall, noch in anderer Hinsicht. Wir haben dann die Ehefrau aufgesucht, auch eine alte Dame, weit in die 80 oder fast 90 schon. Und haben ihr das, also die Todesnachricht überbracht und haben sie dann auch befragt, warum ihr Mann das gemacht haben könnte, ob sie das weiß. Und sie hatte dann im fränkischen Dialekt zu uns gesagt, dein Fraß halte ich schon 60 Jahre jetzt aus, jetzt reicht mir das Züpfchen an mein. So Sachen gibt es auch, ja. Es war natürlich jetzt kein schwerer Fall, wo man groß ermitteln musste. Es gab Zeugen, die gesehen haben, wie er ins Wasser gesprungen ist. Also war keine Fremdeinwirkung oder irgendwas dergleichen. Was ich vielleicht da in dem Zusammenhang anfügen kann, was mich gerade anfangs auch im Kriminaldauerdienst mitgenommen hat, waren Fälle des plötzlichen Kindstods, weil ich hatte damals auch kleine Kinder und das war dann besonders schwer, auch wenn man sieht, wie so ein Baby auf dem Sektionstisch dann liegt, wie eine Puppe. Also da hatte ich schon dran zu kauen an so Sachen. Das war nicht so einfach. Oder ich weiß auch einen Fall, zwei Kinder, die in der Badewanne mit dem Stromschlag ums Leben gekommen sind, 5 und 6 Jahre alt, glaube ich. Das ist dann schon hart. Ja.
Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region. Wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum Sofortmitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
Was ja auch immer dazu gehört, ist, dass Sie die Angehörigen verständigen, dass jemand umgekommen ist. Das stelle ich mir vor, wie die schlimmste Aufgabe in Ihrem Job, ehrlich gesagt, den Leuten mitzuteilen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, meistens ja sogar auf plötzliche Art.
Das ist eine sehr schwierige Situation. Es ist völlig unterschiedlich, wie da Leute reagieren. Also ich muss sagen, dass nicht immer ich das selber gemacht habe, sondern es übernehmen auch dann Kollegen. Aber natürlich hin und wieder habe ich das auch selber gemacht.
Wie geht man da vor? Gibt's da irgendwie, werden Sie da geschult oder geht man einfach so, wie man denkt?
Es ist völlig unterschiedlich. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt zum Beispiel vor, dass man am Tatort ist und Angehörige kommen dazu. Und die sind dann aufgeregt. Und was ist los? Was ist passiert? Und dann muss man halt, kann man nicht sagen, oh, das weiß ich nicht, sondern man muss denen ja dann auch wirklich die Wahrheit sagen. Und das versucht man natürlich möglichst schonend denjenigen dann beizubringen, was nicht einfach ist. Ne? Die Verzweiflung ist natürlich und das Entsetzen immer sehr groß. Und ja, die Leute reagieren unterschiedlich. Manche werden ganz still oder manche weinen natürlich oder brechen zusammen. Das ist völlig unterschiedlich und ja, geschult in dem Sinn. Sicher wurde sowas mal besprochen in Unterrichten, aber ich denke, das liegt an jedem Einzelnen, das richtig zu machen. Ich glaube, da gibt es keine klare Linie, so muss es geschehen, sondern weil eben die Leute auch völlig unterschiedlich reagieren, kann man das nicht so pauschal sagen.
Gibt es da dann irgendwie einen Seelsorgedienst, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu jemandem nach Hause gehen und diese Nachricht überbringen? Dann sind Sie ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen da, aber Sie gehen dann ja auch wieder nach einer kurzen Zeit. Sind die Leute dann allein oder gibt es da irgendwie eine Versorgung?
Das gibt es natürlich. Das kommt darauf an, manche wünschen das ja auch gar nicht. Ich habe es auch erlebt, dass speziell war das eine relativ junge Frau, wo der Mann tot war. Die wollte unbedingt, dass ein Seelsorger dabei ist. Und den hatten wir dann auch hinzugerufen, selbstverständlich. Und es ist unterschiedlich. Aber die Möglichkeit besteht, klar.
Wie lange sind Sie denn da vor Ort ungefähr?
Auch das ist völlig unterschiedlich, weil diese Nachrichten manchmal auch nachts gemacht werden müssen oder tagsüber. Oder es sind mehrere Personen von der Familie da. Also das sind ganz verschiedene Situationen. Oft ist es auch so, dass die Angehörigen genaue Details wissen wollen. Wie ist jetzt mein Mann, die Frau, die Mutter, wer auch immer, gestorben oder umgebracht worden? Kann man natürlich während der Ermittlungen nicht sagen, aus logischen Gründen. Man kann dann sagen, dass eben durch Gewalteinwirkung erfolgt ist, aber wie kann man während der Ermittlungen nicht so preisgeben? Gab eine Ausnahme, das war ein sehr brutaler Mord, wo die Tote vier Söhne hinterlassen hatte. Und das war ein derart schlimmes Tatgeschehen mit einem Martyrium des Opfers, wo ich dann mit dem Oberstaatsanwalt damals besprochen hatte, dass man vor der Gerichtsverhandlung den Söhnen schon mal irgendwie das halbwegs schonen beibringen sollte, was da passiert ist.
Dass sie dann nicht im Gerichtssaal total aus allen Wolken fallen.
Genau, dass die nicht im Gerichtssaal damit plötzlich konfrontiert werden.
Wenn man jetzt solche schlimmen Nachrichten an Angehörige überbringen muss, muss man ja aber gleichzeitig wahrscheinlich auch die Angehörigen als potenzielle Täterinnen und Täter manchmal mit in Betracht ziehen. Ja. Weil viele, also oder oft stammen ja Täterinnen und Täter auch aus dem näheren Umkreis. Mhm. Wie lösen Sie das?
Ja, natürlich hat man das im Auge. Vor allen Dingen, wenn man überhaupt noch keine Anhaltspunkte auf den Täter hat, muss man ja den ganzen Personenkreis, das Umfeld im weiteren Sinne zumindest als Möglichkeit betrachten, dass da auch der Täter zu finden ist, der Täter oder die Täterin. Ja, deswegen ist es halt auch so, dass man zum Tatgeschehen nichts Näheres sagt, wie jetzt die Person zum Beispiel umgebracht wurde, um keine Täterkenntnisse zu verraten. Aber es ist schon schwierig, weil zum einen will man die Tat ermitteln und den Täter finden, zum anderen kann man jetzt den Angehörigen nicht gleich einen Vorwurf machen, Gottes Willen, dass sie mit der Tat zu tun haben könnten. Wenn das so ist, werden es die Ermittlungen ergeben und dann ist es eine andere Ausgangssituation.
Das heißt, man konfrontiert die Angehörigen dann nicht direkt in der Situation mit Vorwürfen, sondern...
Nein, also bei der Todesbenachrichtigung auf keinen Fall natürlich. Es sei denn, man hätte konkrete Erkenntnisse, dann sieht es wieder anders aus.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, in Krimis ist es häufig so, dass die Gerichtsmediziner mit einem Bericht auf die Ermittler zukommen und sagen, hier, so war's oder das haben wir herausgefunden. Regen Sie sich manchmal über Filme wie den Tatort oder den Tatort im Speziellen auf?
Naja, ich sehe es so, dass das halt ein Krimi ist, der Unterhaltung sein soll. Und wenn die Unterhaltung gut ist, ist das wunderbar. Mit der Realität hat es ja ansatzweise zu tun, Timer. Es läuft in echt natürlich komplett anders ab. Da ist man nicht der Held oder der Star, wie im Krimi, der als Einzelner da durch die Gegend läuft und das alles aufklärt, sondern es ist Teamarbeit, wo viel am Sachbearbeiter liegt, aber auch an den Kollegen, die unterstützen an der Rechtsmedizin, die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Das muss man alles in einem Ganzen sehen. Und ich bewundere immer die Kommissare im Fernsehen, wie mutig sie sind, wenn die so allein da sich in irgendwelche gefährlichen Situationen begeben. Das war eher weniger der Fall.
Also Sie sind nicht aktiv die ganze Zeit mit Ihrem Auto unterwegs und fahren von einem Zeugen zum nächsten?
Ja, schon. Also man ist schon auch viel unterwegs, eben um Zeugenvernehmungen durchzuführen. Bei Absuchen nach einer Tatwaffe geht man erst mit hin, spricht mit den Kollegen, die die Absuche machen, natürlich was gesucht wird und wo es am wahrscheinlichsten sein könnte. Da finden auch viele Absprachen natürlich statt. Aber es stimmt, man ist auch viel im Büro, viel Büroarbeit, wo die Kollegen in den Krimis im Fernsehen anscheinend überhaupt nicht haben. Beneidenswert irgendwo.
Gibt es denn dann auch diesen klassischen Moment, den man jetzt aus Krimis kennt, dass man über Papierbergen sitzt und sich fragt, irgendwas übersehe ich doch, was ist es? Und dann kommt der Aha-Moment. Gab es das bei Ihnen auch mal?
Aha-Moment weiß ich jetzt nicht. Würde ich sagen, eher nicht. Weil der Sachbearbeiter zumindest von dem Mordfall, der kennt jede Zeile in der Akte oder sollte sie kennen. Und so natürlich nach einer gewissen Zeit überlegt man sich noch einmal, ist noch irgendwo in irgendeiner Aussage was enthalten, was einem weiterhelfen könnte, wo man vielleicht noch nicht so konsequent verfolgt hat, dann liest man das schon noch einmal durch, klar. Aber grundsätzlich ist es so, dass man die Akte kennt und von A bis Z alles überprüft wird, ermittelt wird.
Was im Tatort ja auch immer ist, dass die Fälle gelöst werden. Wie viele ungelöste Fälle hatten Sie denn in Ihrer Karriere?
Muss ich leider ehrlichkeitshalber sagen, dass alle gelöst waren. Es gab nur einen ungelösten Fall, den ich bearbeitet hatte. Und zwar war das ein Cold Case Fall, den ich quasi aus dem Keller die Akten geholt habe und den mir näher angeschaut habe, beziehungsweise eben die Akten, es waren einige Leitsordner, dann noch einmal genauer angeschaut habe. Und ja, das ist auch ein Fall, der mir heute noch durch den Kopf geht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es einen Fall, der Sie bis heute nicht loslässt? Das ist dann wahrscheinlich dieser.
Ja, das ist dieser Fall, weil er eben noch nicht geklärt ist.
Und können Sie sagen, welcher das ist?
Das war der Mordfall an der Sharon Harper, ein irisches Au-pair-Mädchen, das jetzt vor 33 Jahren in Würzburg ermordet wurde. Und ich habe 2008, wie gesagt, die Akten aus dem Keller geholt und genau durchstudiert. Und ja, bislang ist das Tötungsdelikt leider nicht geklärt. Bei mir kam dann die Pensionierung dazwischen. Und wie der aktuelle Stand ist, das ist mir jetzt nicht bekannt.
Haben Sie dann, als Sie die Akten nochmal rausgeholt haben, da Ansätze gefunden, die man nochmal nachverfolgen könnte?
Es ist erstaunlich. War für mich auch überraschend, dass nach so langer Zeit sich immer noch Zeugen gemeldet haben. Es war ja damals auch in der Mainpost der Artikel über diesen Fall. Und es haben sich tatsächlich noch Zeugen gemeldet oder Zeuginnen, die in der Diskothek, die damals eine Rolle gespielt hatte, gearbeitet haben oder Gäste waren und tatsächlich auch Dinge gewusst haben, die durchaus interessant waren.
Aber es hat nicht dazu gereicht, dass das ganze Verfahren nochmal geöffnet wird?
Ja gut, das Verfahren ist geöffnet, sage ich jetzt mal.
Aber es gab keine
aber
weiteren...
Aber ich weiß jetzt, den aktuellen Stand weiß ich jetzt nicht, wie der momentan ist.
An so Tatorten, Sie hatten ja schon viel erzählt, dass man da auch mit wirklich schrecklichen Situationen dann konfrontiert wird. Wie viel nimmt man davon nach der Arbeit mit nach Hause?
Während man so einen Fall bearbeitet, ist tatsächlich die Arbeit im Vordergrund. Und man denkt über das Schicksal von den Menschen in dieser Phase jetzt nicht nach. Weil wenn man das bei jedem Delikt, bei jeder Tat machen würde, dann würde man verrückt werden wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich so, dass man sich komplett auf die Arbeit konzentriert. Aber es ist tatsächlich so, dass es einen belastet und es, ich sag's mal salopp, in den Knochen steckt. das merke ich auch heute noch, wenn ich irgendwo vorbeifahre an einem Tatort und dann hat man die ganzen Bilder wieder im Kopf. Oder wenn es irgendwie zum Gespräch zufällig dazu kommt, hat man den ganzen Fall fast wieder vor Augen. Also es lässt einen nie komplett los.
Würden Sie sagen, dass Sie dann, während Sie in den Ermittlungen zu so einem Fall sind, auch komplett 100%, also auch außerhalb Ihrer offiziellen Arbeitszeit, da investiert sind gedanklich?
Das ist absolut so. Also man ist ja da, ich sag mal, die ersten Tage beim Mordfall, weiß ich nicht, 14 Stunden, 12 Stunden, 18 Stunden im Dienst, bis eben der Tag soweit abgeschlossen ist. Dann fährt man nach Hause, macht sich Gedanken, dann von mir aus liegt man im Bett, überlegt, was mache ich am nächsten Tag, die Vernehmung, wie gehe ich die an, welche Fragen stelle ich, und irgendwann schläft man dann ein. Früh wacht man auf nach 4 Stunden Schlaf oder 5 Stunden Schlaf und dann rattert das Gehirn weiter, als hätte man gar nicht geschlafen. Also es geht toujours so durch, bis der Fall abgeschlossen ist.
Gibt es dann bestimmte Umstände, die einem nach so einem Fall besonders nachhängen? Also wenn es zum Beispiel um eine Kinderleiche geht?
Ich will jetzt gar keine großen Unterschiede machen. Es ist, jeder Mordfall ist eine Tragödie, ist ein Schicksal, wo ein Menschenleben gekostet hat, was die Angehörigen mitnimmt. Natürlich sind manche Tatbegehungen so außergewöhnlich, dass das schon noch ein Unterschied ist. Wenn die Leiche zerstückelt wurde oder vorher gefoltert wurde oder so Dinge, sind dann so extreme Dinge, die einen auch dann vielleicht noch mehr belasten wie andere.
Haben Sie da dann Strategien entwickelt oder werden Ihnen in der Ausbildung Strategien beigebracht, wie Sie damit zu Hause umgehen können mit solchen Erlebnissen?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, meine Ausbildung ist schon zu lange her. Aber es ist so, dass man selber damit irgendwie klarkommt. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Was ist Ihr Weg?
Mein Weg war in erster Linie, dass ich mich voll auf die Arbeit konzentriert habe, zunächst, und dass ich von zu Hause jede Unterstützung hatte. Weil wir hatten 3 kleine Kinder. Ich war mit in der Zeit, wo ich einen Mordfall bearbeitet habe, damit überhaupt nicht belastet. Also das hat mir meine Frau komplett abgenommen. Weil wenn dann noch irgendwas ist mit Schule oder was weiß ich, das geht nicht. Man muss sich auf so einen Mordfall voll konzentrieren können.
Würden Sie sagen, es ist wichtig, dass man zu Hause jemanden hat, mit dem man über solche Erlebnisse oder auch die Arbeit generell reden kann?
Das auf alle Fälle. Also meine Frau hat es mir angemerkt, da musste ich gar nichts erzählen. Die hat mir schon angesehen, wenn das irgendwas außergewöhnlich Schlimmes war. Wobei ich dann keine Details erzählt habe, sondern sie hat es ja oft schon mitgekriegt, wenn ich geholt worden bin. Ich werde zum Mordfall gerufen und dann hat sie automatisch schon mitbekommen, dass ich einen Mordfall bearbeiten muss. Und wenn man dann heimkommt und hat einen Gesprächspartner, egal was jetzt besprochen wird, das halte ich ja für sehr wichtig.
Würden Sie sagen, dass generell diese Intensität der Arbeit sich auch negativ aufs Privatleben, also jetzt nicht bei Ihnen speziell, aber so generell bei den Mordermittlern auswirken kann?
Ich denke, es kann sich auswirken, auf alle Fälle. Man muss halt irgendwie sein normales, privates Leben trotzdem so weiterführen, weil sonst könnte es schwierig werden. Also man muss sich genauso wie vorher mit Freunden treffen, genauso Hobbys nachgehen, von mir aus wie Motorradfahren, sich ablenken. Und wenn man das vernachlässigt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Probleme gibt.
Wir haben jetzt insgesamt sehr viel über natürlich schreckliche Erlebnisse dann gesprochen, die Ihr Job mit sich bringt. Und wahrscheinlich macht das auch den Großteil aus. Aber gibt es denn auch positive Aspekte oder vielleicht auch mal Momente, in denen irgendwie was Skurriles passiert, was so diesen Alltag da ein bisschen auflockert?
Ja, sowohl als auch. Also positive Dinge als auch skurrile Dinge. Positiv fällt mir jetzt spontan ein Fall ein. Da hatte ein junger Mann seine Frau ermordet und hat dann die beiden kleinen Kinder weiß ich nicht mehr genau, so 8 und 10 Jahre alt, ins Auto gesetzt, ist dann fortgefahren und frontal gegen ein LKW gerast. Er selber war tot und die Tochter war tot. Und der Sohn hatte es schwerstverletzt überlebt, hatte dann zig Operationen über sich ergehen lassen müssen. Und nach Monaten ging es ihm besser. Und der hatte den Wunsch geäußert, seinen Lieblingsfußballer kennenzulernen. Und das habe ich dann ermöglicht. Da sind wir damals dann nach Stuttgart gefahren und der Mario Gomez hat ihm die Hand geschüttelt und der junge Mann war happy. Also das war für den Kleinen eine tolle Geschichte. Er ist dann bei den Großeltern dann auch aufgewachsen. Skurril fällt mir ein Fall ein, war ein Tötungsdelikt, wo ein Nachbar seinen älteren Nachbarn hinterrücks erstochen hat, wie der die Hecke eben kürzer geschnitten hat.
Wahrscheinlich und, deswegen.
Vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er den ermattet und ist, wie wir eingetroffen sind, war er flüchtig. Und er sagt ein Kollege zu mir, na komm, wir schauen mal in den Weinbergen. Und ich muss dazu sagen, der Täter, der hatte einen kleinen Hund und der war auch weg. Dann sind wir die Weinberge oberhalb Randersacker abgefahren und nach ein paar Minuten treffen wir auf eine alte Dame, die in der Wiese gebückt steht und Blumen pflückt. Dann bin ich auf die Dame hingegangen, habe sie gebeten, dass sie sich zu uns ins Auto setzt, weil hier eine Person sein könnte, was vielleicht gefährlich wäre. Und dann sind wir weitergefahren, fahren um eine Kurve und der Täter kommt uns entgegenspaziert. Mein Kollege und ich sind sofort aus dem Auto raus, haben den festgenommen, Handschellen und sind zum Auto gegangen und die alte Frau war auf dem Rücksitz gesessen, schaut mich an und sagt, das ist ja wie im Krimi. Und dann habe ich sie beruhigen können, habe gesagt, sie kann jetzt beruhigt nach Hause gehen und den Täter haben wir dann mitgenommen.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Erhard, dass Sie uns heute hier ein paar Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit.
Sehr gerne.
Wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr auch heute wieder dabei wart, auch wenn wir nicht direkt über einen Mordfall gesprochen haben. Das machen wir aber in 2 Wochen auf jeden Fall wieder.
Schaltet dann gerne wieder ein und bis dahin folgt uns auf Instagram. Und falls ihr Anregungen oder vielleicht auch Kritik habt, dann schreibt uns gerne.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.